Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich.
Stefan, ich freue mich so, dich zu sehen.
Am Freitagabend, kurz vor Weihnachten.
Ja, bist du in Weihnachtsstimmung?
Es geht. Ich hatte bis heute relativ viel zu tun. Berufliche Termine, private Termine. Aber ich merke, wie gerade der Druck so ein bisschen abfällt, weil die allermeisten Dinge des Jahres erledigt sind und es jetzt so in die Zielgerade geht.
Es wird ja auch langsam Zeit, ne? So viele Tage sind es ja auch nicht mehr bis Weihnachten.
Ich habe gehört, dass das internationale Festtagskomitee festgelegt hat, dass Weihnachten dieses Jahr auf dem 24.12. stattfindet.
Dann sind es nicht mehr viele Tage.
Sag mal, ich war heute an einem unwahrscheinlichen Ort.
Erzähl.
Ich war in einem Warenhaus.
Ach.
Ja.
Das ist wirklich super.
Wir haben ja schon ein paar Mal über das Warenhaus gesprochen hier.
In der Tat, das ist einer unserer Lieblingsthemen eigentlich.
Und ich würde meinen, ich habe mich nicht als Fan geoutet.
Ich erinnere mich.
Nichtsdestotrotz war es eine spannende Erfahrung, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Aber das Beste daran ist vielleicht der Grund, warum ich im Warenhaus war. Denn ich habe dort unseren heutigen Gast besucht. Die Caroline Handschuh hat ein Label, Miss 40, kann sie gleich alles viel besser erzählen als wir. Und sie macht das spannende Experiment, mit einem jungen Fashion-Label überhaupt erstmal zu starten in dieser Zeit und dann damit auch noch in einem Warenhaus zu stehen. Ich bin gespannt, mehr davon zu erfahren.
Und ich auch. Willkommen, Caroline.
Vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, es sind nicht mehr wenige Tage bis Weihnachten. Du hast es gerade richtig gesagt. Und auch bei mir ist jetzt Endspurt. 23.12. ist für mich Ende im Warenhaus bei Galeria in Düsseldorf. Und ich habe 5 Wochen hinter mir und ja, darüber habe ich jede Menge zu erzählen.
Da sind wir wirklich sehr gespannt. Ich glaube, du musst erstmal sowieso ein bisschen was erzählen. Mhm. Also wahrscheinlich kennen dich ja auch schon ganz viele, die uns hier zuhören, aber wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht auch noch nicht. Insofern.
erzähl doch mal, wer ist eigentlich diese Caroline Handschuh?
Das kenne ich ja wirklich viele.
Unfassbar viele.
Also genau, für alle, die mich tatsächlich noch nicht kennen, aber die mich zwei kennen natürlich wahnsinnig viele. Genau, ich bin die Gründerin von dem Modelabel Miss 40 Germany. Mein Name ist Caroline Handschuh und ich habe das mit 40 gegründet. Ich bin jetzt 46, das heißt, ich mache das jetzt tatsächlich seit 6 Jahren und ich verkaufe Damenmode, also Basics mit dem Logo Miss 40 Germany. Und natürlich finde ich es gerade ganz charmant, deine Ankündigung, dass du sagst, für alle, die dich noch nicht kennen, ich habe das ganz klein angefangen, also wirklich mit als Kleinunternehmer aus dem Wohnzimmer raus und habe das ganz, ganz bescheiden gegründet. Könnte man wieder sagen, das sagt sie wahrscheinlich, weil sie eine Frau ist, ob das Männer jetzt auch so machen. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch nämlich dazu, wo es darum ging. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren und habe den zweiten Pop-Up-Store jetzt eben im Warenhaus und hatte aber dieses Jahr schon einen anderen Pop-Up-Store, auch in Düsseldorf.
Mhm. Okay, also tatsächlich, als ich das hier im Kollegenkreis berichtet habe, kannten dich alle.
Ja, ist mir auch so gegangen. Ich sagte Caroline Handschuh und die Leute sagen, ach, die von Miss 40. Ja, genau.
Genau.
Und sag mal, auch vor 6 Jahren war ja die gesamtgesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Situation keine komplett triviale. Und ich würde jetzt mich auf das dünne Eis wagen und behaupten, Fashion-Label-Mangel haben wir hier in Deutschland auch nicht und auch nicht in Westeuropa. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, dass es noch eines weiteren Fashion-Labels bedarf?
Genau, gute Frage. Du hast 2 Sachen gesagt und zwar schwierige gesamtgesellschaftliche Situation. Ich weiß nicht, ob es überhaupt mal eine gute Situation gibt, irgendwie zu gründen. Plus, du hast den Aspekt gebracht, es gibt ja schon alles. Es gibt immer irgendwie alles, ja. Also ich habe auch hier das Rad leider nicht neu erfunden. Für mich ist es so, ich wollte mich, glaube ich, schon immer selbstständig machen. Wahrscheinlich schon als Kind, wo ich gesagt habe, so, ich will was verkaufen. Und ich habe dann irgendwie auf der Decke gesessen früher und habe ja was verkauft. Und ich wollte auch gerne immer was Schönes verkaufen, wollte mich immer schön anziehen. So, das ist so ein bisschen so ein Kindheitstraum. Und das war immer ein Traum. Und das war aber in meinem Leben dann so, das ist ein Traum, aber jetzt studierst du erstmal und machst dann erstmal. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufer im Modebereich für alle, die dann fragen, wie kommst du überhaupt darauf? Also ein bisschen leichten Background gibt es dann doch, aber dann ist es so der klassische Weg gewesen. Ich habe im Vertrieb bei einem großen deutschen Konzern gearbeitet. Und dann gab es aber schon in meinem Leben einen großen Schicksalsschlag. Und zwar habe ich mit 40 die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Was dann dazu geführt hat, dass ich von jetzt auf gleich eigentlich mein Leben komplett hinterfragt habe, weil das zeigte schon, das Leben ist ja endlich und wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann? war auch für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, mir ist alles egal. Du hast es gerade angesprochen, es war eine schwierige Situation. Ich habe das in der Corona-Zeit gemacht. Da haben natürlich viele gesagt, in der Corona-Zeit und du bist auch noch schwer krank oder machst du sowas? Caroline, also es gibt nichts Verrückteres und Bescheuerteres, als das jetzt zu machen. Und habe ich gesagt, und genau deshalb mache ich das, weil das alle bescheuert finden und weil ihr mich jetzt eigentlich alle mal hier so ein bisschen könnt. Genau. Und natürlich hast du gerade was gesagt, die Welt braucht keinen neuen Textillieferanten, aber meine Marke ist ja auch ein bisschen mehr als nur das Produkt.
Ich glaube, das würde uns interessieren. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Marke. Was macht die aus und was passiert dort?
Ich könnte jetzt wieder sehr produktlastig bei dir auch antworten und sagen, so, und dann haben wir die Baumwolle. Das glaube ich, ja, kann ich später sicherlich noch mal kurz auch drauf eingehen. Ich habe das gegründet, habe dann mir das Logo ausgesucht und habe die Domain miss40.de gesichert. Die war dann damals frei. Ich sage es auch noch mal ganz offen, das kostet 14,90 Euro im Monat. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Dann habe ich mir das Logo ausgesucht und dann war das eigentlich so sonntags morgens alles unter Dach und Fach. Ich dachte, wunderbar, habe ich mit Fremdwerken auch angefangen, die zu verkaufen, also gar keine eigene Ware.
Ah, das war ursprünglich war das kein Fashion-Label, ursprünglich war das ein Online-Shop oder so?
Ursprünglich war das, ist es natürlich immer noch ein Online-Shop. Ursprünglich habe ich aber gedacht, ich mache das jetzt erstmal so. Ich hatte da auch ganz klar jetzt nicht die große Business-Strategie hinter. Ich habe gedacht, so mache ich das jetzt. Das mache ich so. Das fühlt sich für mich so gut und leicht an. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist schon schwierig mit Fremdmarken, ne? Also die große Vergleichbarkeit, dann war ich bei Otto auf dem Marktplatz, bei Amazon. Oh, das war irgendwie schwierig und da war ich vielleicht auch nochmal zur Story, da war ich sehr ernüchternd, weil ich dann ja dachte, man, alle haben einen Online-Shop, alle verdienen total viel Kohle, nur bei dir läuft es irgendwie gar nicht so. Was mache ich denn da falsch? Also verrückt.
Ich würde ja noch den einen oder anderen Online-Shop kennen, der gar nicht so viel Kohle verdient, wie er immer behauptet.
Mir würde auch der eine oder andere reinfallen.
Aber es wirkt auf mich. Ich habe immer gedacht, mein Gott, die arbeiten aus der Hängematte raus und dann haben die großen Umsätze und habe gesagt, wieso?
Welcome to Social Media.
Ja, genau. Das, genau. Aber ich glaube, es ist ja bei mir ist es ja überhaupt nicht so. Es war ganz verrückt. So. Und dann kam es aber dazu nochmal mit dem Label, dass dann viele gesagt haben, oh, Miss Frotti. Und das fanden die dann irgendwie cool. Und ich habe mir eine Mütze gemacht, so eine Beanie-Mütze, und habe mir einfach das Logo da drauf geschickt. So. Und das war eigentlich der Startschuss auf Instagram, dass mir auf einmal Leute geschrieben haben, wo kann man denn diese Mütze kaufen? Hab ich gedacht, hä? Wollt ihr jetzt wirklich von mir eine Mütze kaufen? Und dann eben volles Risiko, ne, ich mache jetzt mal 20 Mützen. Und davon habe ich dann noch 18 verkauft und habe gedacht, ich bin ein Genie.
Super, also, Superstar.
Ich starte durch, Leute. Also, für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ich habe heute 3 Bestellungen gehabt. Also sorry, Leute, aber jetzt gibt's die Autogrammstunde. Und das war aber trotzdem der Startschuss. Das klingt lustig, aber ist natürlich eine wahnsinnige Motivation, als Gründer zu sagen, ne, da funktioniert irgendwie was. Und es gibt Leute, die finden diese Marke gut. Und
so bevor du auf die Marke kommst, ich glaube, dass das eine total wichtige Initialzündung ist. Und dass das etwas ist, was viele wissen und trotzdem unterschätzt wird, nämlich so diese kleinen Erfolge zu feiern. Ja. Mhm. Aber dahin zu gehen und sagen, pass auf, ich habe jetzt mal 20 Mützen gemacht, 18 gefeiert. Das klingt ein bisschen so, du hast 18 Mützen verkauft, was soll's. Aber die Wahrheit ist, das sind genau die Dinge, die man feiern muss und die Initialzündungen sind. Ich glaube da total dran.
Und mich interessiert gerade, ich denke die ganze Zeit, ich höre dir zu, ich sozusagen spüre irgendwie deine Energie und deine Motivation. Warst du immer schon so oder ist das dann erst losgegangen?
Ich hab schon das Gefühl, ich will nicht sagen, es wird immer schlimmer vielleicht. Ne? Es ist ein bisschen so, dann hast du 18 Mützen verkauft, so, dann machst du auf einmal die Mütze nochmal in der nächsten Farbe und denkst, oh, Wahnsinn. Ja. Ja. Es kommt natürlich dann auch mit viel Selbstvertrauen und auch mit Mut, wenn dann eben positive Rückmeldungen bekommt. Ein Stück weit, glaube ich, ist es schon in mir drin, dass es ein Ehrgeiz ist oder so ein Antrieb ist, der mir einfach aber auch sehr viel gibt und sehr viel Spaß macht. Ich bin jetzt schon auch jemand, der dem das einfach Freude macht, ne? Dass er nicht als Belastung oder als Job dann am Ende so abtut, aber wo man dann sagt, so jetzt hast du dann vielleicht dann irgendwie die Mütze in der einen Farbe, gibt's die in der nächsten Farbe, komm, dann traust du dich mal an ein T-Shirt. Mhm. So ist das eigentlich gewachsen.
Ja,
ne?
Ja. Und vor allem, weil du die Bestätigung auch bekommen hast, ne? Ja. Dann Luti. Ja. Deswegen frage ich mich auch gerade, du hast ja zu Anfang auch gesagt, es lief erstmal nicht so. Und da ist es dann ja auch vielleicht, und ich meine, es gibt durchaus den einen oder anderen Händler, der gerade auch sagen würde, bei mir läuft es gerade nicht so. Das heißt, ich frage mich auch gerade, wie hast du diese Phase irgendwie gemanagt und wie hast du auch deine Perspektive hochgehalten und auch den Glauben hochgehalten und auch, weil das, dass man über Erfolge, wie du sagst, die kleinen Erfolge auch feiert, dass man daraus natürlich Energie schöpft und sagt, hey, es bewegt sich, ich probiere das nächste, werde mutig. Aber gerade in der ersten Phase war es ja dann vielleicht auch nicht so. Und da braucht man ja dann auch ganz schön Durchhaltevermögen.
Genau, war gar nicht so. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist ehrlich sein zu sich selber und sich auch mal einzugestehen, das funktioniert nicht.
Ja.
Und Dinge dann auch sofort abzustellen. Ja. Also vielleicht auch kleine Anekdote, man fühlt sich dann, wie gesagt, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich habe das jetzt hier auch nicht studiert oder gelernt, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich kann nur eins sagen, wenn ich Geld ausgebe und es kommt nichts zurück, dann mache ich es nicht. Ja. Irgendwann haben wir dann mal so Google Ads geschaltet und dann waren dann irgendwie 100 Euro weg und dann kam der Nächste und sagte, da musst du noch mehr Geld ausgeben. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht noch mehr Geld ausgeben. Da kommt nichts zurück. Und das ist natürlich frustrierend, weil man fängt mit sehr viel Euphorie dann an, aber dann kam bei mir sehr schnell der Turn zu sagen, so, was kannst du besser machen, was kannst du anders machen? Also es kam für mich sehr schnell diese Abgrenzung zu dem Thema, was kann ich anders und besser machen als ein großes Unternehmen? Mit dem Budget kann ich nicht mithalten. Mhm. Ich kann nicht mit großen Playern mithalten, Punkt. Mhm. Aber ich habe etwas, was die anderen nicht haben.
Und das ist?
Das ist eine Person zu der Marke. Und da können wir vielleicht mal den Kreis zum Warenhaus schließen. Es gibt einen sehr schönen Moment. Es hängt ein großes Foto von mir bei Galeria. Und immer wieder gibt es den Blick von den Kunden so, sind Sie das? Und das ist einfach eine Wahnsinnssituation. Und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch und die sagen, Sie stehen hier wirklich? Wahnsinn. Und das ist das, ohne jetzt pauschal im Handel zu sagen, das ist alles schlecht. Aber bei mir gibt es natürlich die Botschaft und den Menschen dahinter, was für die viele Käufer doch ja sehr relevant ist. Ja.
Das glaube ich so total. Und vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja häufig drüber gesprochen, Stefan, dieses Thema Identifikation. Warum kaufe ich etwas? Warum gehe ich überhaupt in die Stadt?
Also warum gehe ich überhaupt in ein Warenhaus? Ne? Also,
dann noch in ein Warenhaus.
Ja, also du hast ja anfangs gesagt, ne, alle haben dir erklärt, das ist ja komplett verrückt bis bescheuert, in einer schwierigen Zeit während Corona mit Krankheiten Fashion-Label zu gründen. Ne? Ist ja, wie sagst du, das Bescheuerteste, was man tun kann?
Ja.
Ich würde jetzt sagen, anschließend mit diesem Fashion-Label ins Warenhaus zu gehen, ist schon auch eine Ecke verrückt, wenn man so die jüngere Entwicklung betrachtet. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es dir dort ergeht, was genau hat dich denn dahin getrieben?
Ich musste ein bisschen schmunzeln.
Genau, wie konnte das passieren?
Wie konnte dieser Wahnsinn passieren?
Was ist denn da schiefgelaufen? Nein. Also, ne, ich glaube, kann mich jetzt in den ersten 5 bis 10 Minuten...
Nein, Stefan, du hast vollkommen recht. Hätte Caroline mich sozusagen als Berater gefragt, sag mal, hast du eine gute Idee, wo könnte ich mal Pop-Up-Store machen? Ich hätte wahrscheinlich nicht die Galeria empfohlen.
Selbst du nicht?
Jetzt muss man aber vielleicht einmal so ein bisschen mal auf meine Rolle gucken. Ich bin jemand, der Dinge sehr schnell entscheidet und sehr schnell macht. Also ich sag mal, ich bin am 18.11. bei Galeria eingezogen und ich glaube, am 8.11. haben wir das so beschlossen. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche Kassensystem und so mehr oder weniger auch vieles organisiert. Ich hatte ja dieses Jahr schon den Pop-Up-Store in Düsseldorf in den Shadow-Arkaden und das war total erfolgreich. Wollte auch an diesen Erfolg anknüpfen. Und jetzt bin ich auch in einer Situation, wo ich dann da rausgegangen bin und dachte, okay, das war so gut, das willst du nochmal machen. Wer hat Lust, das mit mir zu machen? Auch wenn das jetzt natürlich immer weiter wächst, bin ich einfach nicht auf diesem Level, wo mir Firmen gerade noch die Bude einrennen und sagen, oh, jetzt wollen wir unbedingt mit dir mal zusammenarbeiten. Die haben sich letztendlich ganz schnell gerührt, ganz schnell bewegt, haben gesagt, komm vorbei, machen wir. Und dann möchte ich auch wirklich mal eins sagen, Berater hin oder her, ich mache immer das, was ich gerne will und was mein Gefühl...
Du hast mich auch nicht gefragt.
Genau, ich habe dich natürlich auch nicht gefragt, aber ich mache auch gerne mal Sachen, die andere nicht machen. Also ich finde, wenn alle immer das Gleiche machen, ich möchte das gerne für mich bewerten. Die Bewertung folgt ja, sag ich mal noch, aber ich muss nicht immer das machen, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren. Das war schon als Kind so, wenn alle rechts gehen, habe ich gesagt, ich gehe jetzt erstmal links, mal gucken.
Ja, aber ich glaube, ne, da hört man ja schon viele Erfolgsfaktoren raus, ne? Also wir hatten schon das Thema mit der Positivität. Wir hatten das Thema mit Abgrenzung zu großen Spielern. Wir hatten das Thema auch kleine Erfolge feiern.
Ja.
Identität.
Ich höre bei dir immer mal wieder das Thema Fail Fast raus, was jetzt auch also ein viel besprochenes ist, dass man eben ausprobieren muss, aber eben dann auch schnell die Finger davon lassen muss, wenn es nicht klappt. Ja. Also ich glaube schon, dass du da viele Dinge mitbringst, die auch ganz allgemein als Erfolgsfaktoren für junge Unternehmen gelten. Und ich glaube, mit dem Mindset kann man dann wahrscheinlich auf die Idee kommen, so einen Pop-Up-Store in der Galeria zu probieren. Ich glaube, was mich sofort überzeugt, ist, warum die Galeria das möchte. Ne? Also, dass Galeria sagt, pass auf, wir haben relativ viel Fläche, auf der brauchen wir Dynamik, auf der brauchen wir Abwechslung, auf der wollen wir, dass was passiert. cooles neues Label, komm doch zu uns, präsentier dich hier, mach was. Dass das für die Galeria eine super Sache ist, glaube ich sofort. Aber ich habe mich gefragt, ist eigentlich der positive Image-Effekt von einem Label wie Miss Forty auf die Galeria genauso ein positiver Image-Effekt wie von der Galeria auf Miss Forty? Also profitierst du zumindest in einem ähnlichen Maße davon, dort präsent zu sein und gesehen zu werden? Wie wäre da so deine Einschätzung nach den Wochen, die du da bist?
Ich hole an einer anderen Stelle aus, weil du musst eine Sache definitiv berücksichtigen. Die Menschen auf Social Media folgen mir. Also es steigt an vielen Stellen die Followerzahl, weil mein Leben, warum auch immer, scheinbar sehr, sehr spannend ist. Und die haben mich kennengelernt, Caroline im Wohnzimmer als Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer-ID packt irgendwas ein und bringt ein Paket zur Post. Und
18 Mützen.
Irgendwann, ja, ja, sehr später.
Das war schon das Skalierungsphase, genau.
Das war schon die Endstufe, ja. Die kamen aber auch nicht an einem Tag, die 18 Bestellungen. Also wir müssen hier realistisch bleiben, Stefan. Genau. Deshalb muss man schon sagen, dass am Ende Menschen sehen, Caroline, ich habe es alles, was man sieht, mir selber erarbeitet. Ich habe niemanden gekannt. Ich habe keine Kontakte gehabt. Ich hatte auch keinen Berater. Wir kannten uns leider noch nicht. Ich habe es mir irgendwo selber erkämpft und selber erarbeitet. Ich habe auch ganz oft Nein gehört. Und ich glaube schon, dass Menschen dann sehen, Caroline schafft das alleine dahin zu Galeria. Viele Frauen oder auch viele Menschen, die sagen, ich will mich auch gerne selbstständig machen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen mich fragen, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Ganz viele. Und dann denke ich mir, ich habe den Hörer in die Hand genommen, habe die Nummer gewählt und gefragt. Oder eine E-Mail geschrieben. Also ganz, ganz einfach. Und deshalb würde ich da nicht so sehr auf die Marke gehen, sondern schon auch wirklich bewusst auf das Thema so, da ist was passiert, was ich alleine geschafft habe. Das ist auch nicht ausgedacht. Ich kenne da niemanden oder kannte da niemanden. Und dieses Geschichte begleiten Menschen. Und trotzdem muss ich auch nochmal für Galeria schon auch sprechen. In dem Kopf von meiner Mutter ist es total präsent. Ich habe am verkaufsoffenen Sonntag bei Galeria natürlich mitgemacht mit meiner Mutter. Meine Mutter ist 75. Für die ist das immer noch das Nonplusultra. Lassen wir mal die Zielgruppe ein Stück weit an der Seite.
Das Einzelhandelszuhause für die Generation. Ja,
ja. So. Ich habe einer Frau eine Jacke verkauft. Die Frau war 87. Da kann man jetzt wieder drüber sprechen, ist es die richtige Kundin? Für mich ist immer die Kundin richtig, die was bei mir kauft. Absolut. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Die hat mich gefragt, kann ich das denn jetzt noch in meinem Alter tragen? Habe ich ihr gesagt, unbedingt. Ja. Ganz wichtig. Also deshalb sehe ich das vom Markenfit absolut positiv. Und auch hier muss ich wieder sagen, ich hätte es jetzt wieder Jahre diskutieren können und überlegen können, mache ich das, mache ich es nicht? Einfach erstmal machen. Und dann kann ich ja jetzt auch zum Glück hier was im Podcast zu erzählen.
Sehr gut. Das klingt aber ein bisschen so wie der Awareness-Vorteil, der zählt. Also erstmal mehr Menschen kommen mit dir und deiner Marke in Kontakt.
Ja.
Und auch auf eine andere Art und Weise. Ne? Das eine ist, sonst ist ja Social Media, jetzt dich sozusagen in live und auch die Ware in live. Ja. Ne?
Und ich glaube, ich höre da auch viel raus von dem, worüber wir sonst so sprechen, ne? Point of Identity.
Ja.
Ja, also die Menschen fühlen sich dir verbunden als Person deiner Geschichte. Du stehst für die Brand, um ein Teil dieser Geschichte zu sein oder sie nahbar und erfahrbar zu machen, kaufen sie die Produkte der Brand. Das verstehe ich alles. Aber so ganz einfach will ich von meinem Pfad noch nicht weg. Mhm. Sind das dann tatsächlich die Menschen, die man in der Galeria trifft, die du für dich in der Galeria triffst? Unabhängig jetzt von der Quantität, also Awareness über möglichst viele Menschen sehen dich und dein Label, aber sehen dich dann dort auch die richtigen Menschen oder sagst du, ist mir auch egal, Hauptsache sieht mich irgendjemand?
Nee, so ist mir auch egal, das ist die falsche Aussage dahinter. Ich würde es so formulieren, dass man erstmal mit Kunden in Kontakt kommt, man hört von bis, man hört aber auch den Schmerz, den Kunden haben bei Galeria, warum sie da nicht mehr kaufen oder gerne kaufen. Ich sage auch nicht, es ist alles durch die Bank weg positiv für mich gelaufen. Kunden sehen mich, Kunden kommen mit mir in Kontakt. Es gab einen schönen Satz, vor einer Woche hat eine Kundin eine Jacke angezogen, hat dann zu mir gesagt, wenn ich die Jacke von Ihnen trage, fühle ich mich, dass ich genauso schön bin wie Sie. Und dann habe ich wieder gedacht, das ist ja eine super Marketingvorlage für mich. Also ich erfahre halt so Sachen, wo ich denke, wenn das Gefühl ist, dass Kunden was von mir tragen und sich dann mir optisch nahe sagen, ich fühle mich schön, wenn ich das trage. Sorry, da bleibe ich bei. Das kannst du online nicht transportieren. Wir können nochmal darüber sprechen, ist das der richtige Ort oder nicht. Aber ich möchte auch mir niemals die Chance nehmen lassen, Dinge auch mal auszuprobieren. Wenn ich immer handeln würde, so nach dem Motto, weiß ich nicht und dann geht das nicht und dann so, dann kommst du doch gar nicht weiter. Du musst es doch auch mal ausprobieren. Ne? Also ich sehe natürlich schon die Herausforderung von der Kundenschicht. Ich habe ja jetzt auch einen Vergleich zum ersten Pop-Up-Store. Auf der anderen Seite weiß jeder, ich stehe da und habe das alles alleine gemanagt. Ich habe kein Logistikteam, der mir da irgendwie den Stand aufgebaut hat. Ich habe Kleiderbügel mit meinen Aufklebern beklebt und habe die Leute aber auch teilhaben lassen an dieser Geschichte. Und da komme ich nochmal zu deinem Punkt. Das ist der Vorteil im Vergleich vielleicht zu anderen Marken. Diese Nähe ist nicht da.
Ich glaube auch, also die Marke, das gesamte, du bist die Marke mit dem Produkt, das gesamte Thema Identität spielt sozusagen in diesem ganzen Kosmos. Und aber ich finde schon gut, wie du das beschreibst, weil ich glaube, wir sehen das jetzt gerade mehr und mehr, dass eben auch Online-Händler sagen, wir müssen wieder die stationäre Fläche bespielen. Nicht nur, weil da Frequenz ist, über die kann man ja diskutieren jetzt gerade auch im Weihnachtsgeschäft, aber einfach, weil auch Kunden mit uns und mit dem Produkt und mit der Marke anders nochmal interagieren und wir uns anders dort verkaufen können. Und ich glaube, du erlebst das jetzt intensiv, weil du natürlich auch noch persönlich da bist. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund und gut nachvollziehbar, wo man eben auch viele andere Marken ermutigen sollte, eben mal die wirkliche Live-Nähe zu ihren Kunden mal wieder zu suchen und eben tatsächlich stationäre Fläche als gute Möglichkeit dort sehen. Und vielleicht als Onliner nicht in erster Linie, um dort große Umsätze zu machen. Natürlich will man da kein Geld verlieren. Aber vor allen Dingen auch, um das Gesamtpaket Marke, Identität eben dort aufzuladen. Das gelingt ja nämlich auf eine andere Art und Weise dort. Und du demonstrierst es, ne? Das ist das, was du live tust. Und du noch mal viel mehr, weil du dafür stehst, ist alleine gemacht, also was du da berichtet hast. Damit kann natürlich eine große Marke nicht dienen, ne? Also.
Und das ist aber der Vorteil, du sprichst das ja aus. Die haben Geld, die können sich ihr Werbebudget ausgeben. Ich kann das nicht.
Genau.
So.
Aber du kompensierst es anders.
Ja.
Ist ja logisch. Ne? Das ist ja immer so. Ne? Deswegen funktionieren ja tatsächlich häufig auch so solitäre Einzelhändler besser als so Filialisten, ne? Die dann irgendwie, wo das alles organisiert ist und so weiter. So solitärer ist es ja immer so eins und das machen wir. Und bei dir ist ja auch du eins, du machst das und lebst das Ganze und das spürt ja jeder Mensch, der in der Nähe ist.
Also es gibt ein Kleid von Miss Forty, mach ein bisschen Werbung für das Kleid, aber immer wenn ich das Kleid anhabe, verkaufe ich davon einige an dem Tag. Und das motiviert auch mich. Du musst dich ja auch als Gründerin und immer so alleine, du brauchst irgendwie auch eine Motivation am Ende. Und wenn dann eine Kundin das Kleid anhat und dann sieht, dass ich das anhabe und sie das dann kauft, die hätte das online nicht gekauft, dann fühle ich mich ein Stück weit wieder bestätigt.
Ja, bin ich gut. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, es gibt zwei Fragen nach vorne, die mich dabei interessieren würden. Das eine ist, ich stelle mal erst die beiden Fragen, dann gucken wir mal, welcher wir uns eher nähern. Die sind beide nicht ganz einfach für dich. Also die eine Frage ist die Frage nach der Skalierbarkeit.
Ja.
Weil wir haben ja schon gehört, erst Einzelpäckchen, dann 18 Mützen, irgendwann ja vielleicht mal 18.000 Mützen.
Also brauchst du Logistik und
dann. Irgendwann wird das ja vielleicht nicht mehr über die Einzelperson Caroline Handschuh funktionieren. Dürfte zumindest physikalische Grenzen finden. Und die andere Frage ist, ich glaube, wir haben heute gelernt, dass das Ganze vor allen Dingen auch aufgrund deiner enormen Positivität funktioniert. Mhm. Positivität bei fail fast, Positivität bei einfach mal ausprobieren, ich mache das mal, ich habe da Bock drauf und ich will auch gar nicht so sein wie die alle anderen. Ja. Und das aber immer, ne, mit viel Lachen und einem großen Herz. Führt mich aber zu der Frage zurück, wie erhält man sich das eigentlich in nicht ganz einfachen Zeiten und dann auch noch nach 6 Wochen Galeria?
Ich beantworte die erste Frage zum Thema Skalierbarkeit. Also es gibt natürlich einen Dienstleister, der Versand macht. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Es gab Spitzenphasen, als ich auf einem großen Marktplatz war und 90 Pakete am Tag hatte. Da habe ich gemerkt, draußen waren es 40 Grad, ich hatte 90 Pakete.
Klappt nicht mehr.
Das passte auch alles ins Auto nicht mehr. Dann bin ich zu dieser kleinen
Poststelle. Konntest du nicht mehr selber ausliefern? Nee.
Dann bin ich zu dieser Poststelle gefahren und die machten dann auch 16:45 zu. Und ich dachte, was mache ich hier? Am nächsten Tag kamen 23 Retouren zurück. Das Wohnzimmer war voll und dann habe ich wirklich gemacht, also es war wirklich der Punkt, so geht es nicht mehr. Das Geld kannst du dir nicht mehr sparen, weil das ist erstens hochgradig unwirtschaftlich. Ich mache nichts anderes mehr und ich bin genervt. So, also dafür gibt es jemanden. Das nächste ist nochmal, du hast es angesprochen, Skalierbarkeit. Schön, dass ihr euch immer darüber Gedanken macht. Ich kann nur eins sagen.
Komisch.
Komisch.
Ich finde, darüber kann man mal sprechen.
Wir wollen es eigentlich fragen, aber es
hat genau, sich aber ich skaliere das im Grunde seit 6 Jahren über mich, über meine Person. Ich lebe natürlich auch mit vielen Sachen so erstmal machen, habe jetzt immer nicht. Ich habe diesen Masterplan dahinter nicht, wie vielleicht du als Berater oder auch du in deiner Rolle, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nicht den Plan für so ein ganzes Jahr und denke, so und so musst du das machen, sondern ich hoffe, dass ich das in dem Moment dann richtig beurteile, wenn ich denke, da ist eine gute Chance, so machst du das jetzt. Und das mache ich dann auch so. Wenn ich merke, irgendwas geht nicht mehr, kann ich es mir als Dienstleistung einkaufen. Was spannend ist, kurz nochmal dazu zurück, dass ich immer wieder konfrontiert werde damit, auch nach 6 Jahren, ist heute auch teilweise wieder passiert, lohnt sich das und kannst du davon leben? Frage ich mich, werde ich das gefragt, weil ich eine Frau bin, weil ich vielleicht so bin, wie ich bin? Genau, ich werde schon gefragt, so wie machst du das eigentlich alles? Es wird immer so kritisch hinterfragt, als ob das unmöglich ist, weil wenn mich jemand fragt, wie bist du überhaupt dahin gekommen, dann sage ich ganz ehrlich, ich habe mir die Nummer rausgesucht, habe mein Handy in die Hand genommen und habe gefragt. Ganz, ich habe es so einfach gemacht, gar nicht kompliziert. Ich war auch auf keinem Netzwerktreffen und habe irgendwie Geld bezahlt. So, das schon mal dazu. Und zum Thema Positivität, also ist natürlich schon noch bedingt. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Typfrage. Ich neige dazu.
Ich glaube auch.
Ich neige dazu, auch Negatives zu sagen. So, ich kläre das später, wenn es soweit ist. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, wenn ich 18.000 Mützen verkaufe, dann schmeiße ich hier eine Runde für uns. Ja, da mache ich aber mir keine Gedanken, wie ich das löse. Da wird es eine Lösung für geben. Für alles im Leben gibt es eine Lösung. Ist sicherlich eine Typfrage, aber auch, ich lasse mich durch Kleinigkeiten eben motivieren. Es klingt so nicht belächelt, aber dass durch dieses ganze Business, auch vielleicht auf Social Media, neigen wir alle zu, oh, wenn ich keinen Porsche fahre, bin ich nicht erfolgreich. Ich sage, ich habe das Kleid an und dann verkaufe ich dieses Kleid 3-mal in einer Stunde. Und das motiviert mich total, finde ich. Großartig. Ich erfreue mich den ganzen Tag darüber, weil ich das so toll finde.
Also ich glaube, auch die großen Unternehmen können viel davon lernen. Ich meine, sie sind natürlich gefangen in ihrem Konstrukt, ne? Und ihren Planungen. Und natürlich gibt es Kapitalgeber und dem müssen sie erklären, warum sie so oder so handeln. Und natürlich, wenn der Plan da nicht funktioniert, ist es doof. Aber ich glaube, was in dieser komplexen Welt jetzt gerade fehlt oder was es braucht, ist eben diese Form von Spontanität und eben eine Form von einfach mal ausprobieren. Ja. Und das ist das, was die Menschen, glaube ich, jetzt auch suchen und wollen. Und ich glaube, du gibst ihnen einfach mit deiner Marke, die ja du auch bist, und deine ganze Ausstrahlung, dein ganzes Produkt, du gibst ihnen, glaube ich, das, was jetzt gerade im Einzelhandel häufig fehlt. Einfach mal ein überraschendes, tolles Erlebnis, was sie so nicht erwarten. Und das ist natürlich schon schwer reproduzierbar für die klassischen Unternehmen, die es gibt. Und trotzdem wäre es gut, sie würden sich diesem Thema mal stellen und sich überlegen, was kann ich davon übernehmen? Also ich glaube, man kann ganz viel, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine sagt, ja, das ist jetzt ein One-Frau-Unternehmen irgendwie auf kleiner Basis.
Aber ist das deshalb leichter?
Nee, sowieso nicht. Eben. Nein, das meine ich gar nicht. Aber im Sinne von, dass sie sagen, das ist nicht übertragbar. Du sagst ja auch ganz bewusst, ich kann Dinge machen, die andere nicht machen und mich davon differenzieren. Und andere könnten jetzt sagen, na gut, das geht alles bei uns nicht. Ne? Dass sie das können wir nicht transferieren. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass es vielen Unternehmen auch gelingen kann, trotz Größe, trotz Logistik und so weiter, einen Teil von dieser Idee doch zu übertragen und wieder diese Leichtigkeit und diesen Mut zu installieren. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass es dringend notwendig ist, um in dieser Einzelhandelswelt, die ja nun wirklich nicht einfach ist und wie du richtigerweise sagst, wann ist ein Nicht-Krise, es braucht ja diese Form von Idee und diese Form von Inspiration. Und deswegen, ich glaube, man tät gut daran, dir gut zuzuhören und zu überlegen, warum ist es eigentlich bei uns nicht so und warum geht das eigentlich nicht?
Ja, aber da ist ja schon die Frage, warum geht das eigentlich nicht? Die Frage finde ich schon falsch.
Ja, aber das sage ich ja.
Es müsste eigentlich heißen, wie geht das eigentlich?
Warum geht das eigentlich nicht? Ja. Was ist das für eine Frage?
Wie geht das denn?
Ja, genau.
Sagt mal, es ist ja nicht nur in ein paar Tagen Weihnachten, wie wir festgestellt haben, sondern meistens ist es so, dass eine Woche später auch das neue Jahr beginnt.
Ja.
Was wünscht sich denn Caroline Handschuh für Miss 40 in 2026? An Positivität wird es ja nicht mangeln.
Nee, genau. Das ist schon eine ganze Menge Dinge, die wir nicht in Frage stellen brauchen.
Ja, okay, ja. Also ich möchte noch mal dazu was sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit immer nur fröhlich rumlaufe und immer alles super toll finde.
Das
ne?
ist schwer vorstellbar.
Dann hast du die andere Seite gut vor uns versteckt.
Genau. Ich kann mich natürlich auch, ich bin sehr, sehr emotionaler Mensch. Also ich kann mich auch sehr ärgern über Dinge und wenn was nicht klappt, dann bin ich hänge da mit dem Herzen dran und nicht mit anderen, sondern das ist einfach für mich so mein Herzensprojekt und deshalb kann ich mich auch sehr ärgern. Ich wünsche mir für 2026, dass ich gesund bleibe und dass ich das so weiter fortführe, wie das in diesem Jahr gelaufen ist. Aber du wirst von mir nicht hören, der Plan wird sein, ja?
Selbst wenn du einen hättest, würdest du es nicht sagen.
Genau, ich muss mich gerade auch wirklich etwas hier sammeln. Ich weiß nicht, was kommt. Bisher kamen für mich sehr, sehr, sehr viele gute Sachen, vor allen Dingen in diesem Jahr. Für die bin ich unfassbar dankbar. Wenn mir das einer im letzten Jahr gesagt hätte, was ich dieses Jahr gemacht habe, hätte ich gesagt, hä? Nee, niemals. Aber es gibt auch da sicherlich gute Dinge fürs nächste Jahr, die passieren werden. Bin ich mir relativ sicher. Aber das hat man ja auch selber in der Hand. Wenn ich was will, dann
passiert das auch.
Klingt dann blöd jetzt, ja, aber dann will ich das schon sehr. Also meine Eltern haben immer gesagt, du warst immer schon so willensstark. Und die fanden das dann eher ein bisschen anstrengend.
Ich habe gerade ein Buch gelesen mit dem Titel.
Wolfgangs Buchtipps sind zumindest bei mir persönlich legendär. Jedes Mal, wenn Wolfgang ein Buch empfohlen hat, egal ob in diesem Podcast oder außerhalb, und ich habe es gelesen, war jedes Mal gut.
Das Buch hat den Titel Hoffnungslos optimistisch.
Oh, handelt das von mir?
Stefan.
Und, nein, aber was darin, wo ich gerade dran denke, ist, da wird beschrieben, was der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus ist. Mhm. Und ganz einfach ist, man kann hoffen, im Lotto zu gewinnen, aber man kann nicht optimistisch sein, im Lotto zu gewinnen. Und der Unterschied sozusagen zwischen Hoffnung und Optimismus ist, es gibt eine Begründung, warum man optimistisch sein kann. Und das ist irgendwie das, was ich bei dir ja spüre. Du hoffst nicht, dass es gut ist, sondern es gibt halt viele Dinge, warum du sagst, und deswegen kann ich auch positiv nach vorne schauen, weil es einfach Grundlage gibt dafür, ne?
Ja, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt mit Menschen darüber spreche, die ich auch in meinem Umfeld habe, die einfach von der Persönlichkeitsstruktur anders gestrickt sind, eher zahlenbasiert, eher analytisch unterwegs sind.
Sind wir nicht.
Eher sachlicher sind, dass ich, wenn ich mit meinem emotionsgeladenen Optimismus komme und sage, es wird schon, dass sich derjenige dann vielleicht dann sagt, boah, bitte. Wirklich, ne? Keine gute Idee, aber ich habe dann auch viel Vertrauen in meine Person und in mich. Es gibt natürlich eine Sache hin oder her, ich habe immer das wirtschaftlich so gehandhabt, ich habe alles bezahlt, ich habe keine Kredite, das ist auch, möchte ich auch wirklich an der Stelle auch nochmal betonen, ja, ich kann auch wirklich davon leben und so arbeite ich dann schon am Ende, ne? Nur klar kannst du jetzt vielleicht auch in deinem Job nicht mit jemandem dann darüber so sprechen, so ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie es für dich wäre als Berater, wenn ich dir jetzt sage, wenn du mein Berater wärst, ich mache das jetzt.
Du, ich freue mich über Menschen, die sagen, ich probiere das jetzt einfach mal und ich gehe das Risiko und versuche das. Und solange die es gut begründen, wenn sie sagen, aus dem Grunde glaube ich dran und bin optimistisch, ist es ja total fein. Und damit meine ich nicht einen Plan, sondern einfach, also bei dir spürt man ja das ganze Set von Überzeugung und offensichtlich auch schon Beweis, dass es eben funktioniert, warum sollte man eine Handbremse ziehen? Also, wie gesagt, ich sehe es eher umgekehrt. Ich würde viel mehr Menschen wünschen, optimistischer zu sein, weil es häufig eine Menge Dinge gibt, die auf die sie zurückgreifen könnten und das auch nutzen könnten, was eben nicht getan wird. Und das gefällt mir so an dem, wie du das tust, weil du einfach ein unendliches sozusagen Potenzial irgendwie betrachtest und sagst, ich kann das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und wenn das nicht funktioniert, mache ich das nächste.
Ja.
Und das ist das, was es eigentlich braucht, finde ich.
Ich finde, das sind wunderbare Schlussworte. Mhm. Nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für das nahende Ende des Jahres. Wir hören uns ja erst im nächsten Jahr wieder und vielleicht wünschen wir uns und allen Zuhörern mehr Positivität und Optimismus. Begründete Hoffnung.
Begründete Hoffnung, genau.
Dass es im nächsten Jahr auch wieder gut werden wird. Das oder sogar besser.
Und jetzt gehen wir auf den Weihnachtsmarkt.
Ja.
So ist das. Liebe Caroline. Danke, dass du bei uns warst. Es war ein großes Vergnügen und eine große Inspiration entlang verschiedenster Dimensionen von Erfolgsfaktoren, von Positivität über Fail Fast bis kleine Erfolge ausgiebig feiern. Danke dafür.
Vielen Dank.
Vielen Dank.